Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die ganz besondere Freude und Ehre, eine ganz, ganz große Dame hier interviewen zu dürfen zum Thema Mitochondrien. Und es ist niemand Geringeren als eine Dame, die Biologie studiert hat, die Chemie studiert hat, die Medizin studiert hat. Und sicher kennen Sie sie auch, die Frau Professor Dr. Brigitte König. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau König. Ich winke Ihnen zu. Schön, dass Sie da sind.
Ich winke zurück.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, für uns ein bisschen etwas über die Mitochondrien zu erzählen. Ich glaube, das ist ja Ihr Fachgebiet, Mitochondrien.
Ja, die Mitochondrien, genau. Ich bin ja schon mal vor ein paar Jahrzehnten mal mit den Mitochondrien zusammengestoßen. Damals habe ich im Rahmen meines Biologiestudiums musste ich ein Praktikum absolvieren. Da bin ich gegangen zu einem Professor, der kam gerade aus den USA zurück. Und er sagte, ja, ich darf das Praktikum machen, das dauert immer mehrere Monate. Und meinte, hier haben Sie Rattenleber, kümmern Sie sich mal um die Mitochondrien. Ja. Mhm. So, das war das erste Zusammentreffen mit den Mitochondrien. Dann, gut, ich habe viel Mikrobiologie gemacht. Dann habe ich die Mitochondrien natürlich ein bisschen vergessen, aber nie ganz, weil die Mitochondrien stammen ja von Bakterien ab. So gesehen waren sie natürlich immer irgendwie mein Begleiter. Aber dann habe ich vor ein paar Jahren gesagt, nee, jetzt kümmere ich mich wieder um die Mitochondrien, ja, weil die eigentlich so wichtig sind. Und ich finde, sie werden viel zu sehr vernachlässigt. Ja. Man weiß, dass sie sind, ohne Mitochondrien sterben wir. Aber man vergisst sie eigentlich. Ja. Sie sind bei den Medizinstudenten eigentlich gar nicht präsent, in der Arztpraxis nicht präsent, in der Therapieempfehlung nicht präsent. Und da dachte ich mir, das kann eigentlich nicht sein.
Mhm. Also ich weiß nicht viel, ich weiß nur irgendwie, Wasserstoff und Sauerstoff kommt zusammen mit ein paar Enzymen, wie auch NADH und Q10. Und dann gibt es irgendwie eine Knallgasexplosion innerhalb der Mitochondrien und dann wird ATP freigesetzt. Das ist so etwa das, was ich darüber weiß. Und die Energie brauchen wir, um zu leben.
Die Energie brauchen wir, um zu leben. Das haben Sie ganz nett gesagt. Knallgasreaktion, ja. Das wird aber so gemacht, dass natürlich keine Knallgasreaktion da ist, sonst würden wir nicht
explodieren. Es würde explodieren.
Aber genau, wir brauchen diese Energie. Wir brauchen die Energie. Der ATP ist die Energiewährung. Und ohne die Energie sterben wir. Ne? Wir können also keine, nichts machen. Wir können jetzt hier nicht sitzen und uns unterhalten. Weil das ATP wird auch nicht auf Vorrat produziert, sondern immer aktuell. Das heißt, unsere Zellen müssen das jetzt machen. Und wenn die Zuschauer dann nach 25 Minuten oder wie auch immer uns nicht mehr folgen können, dann haben sie entweder, waren wir schlecht oder sie haben zu wenig ATP.
Ja. Ja.
Aha. So. Es ist aber nicht nur das ATP, was die Mitochondrien machen. Das ist wichtig, ja, aber die regulieren auch ganz, ganz viel. Also sie sagen genau, ob mehr Mitochondrien gemacht werden sollen, was die Zelle macht, was Immunzellen machen, ob sie jetzt irgendwas abwehren sollen, ob sie ein Virus abwehren, ob sie eine Tumorzelle abwehren. Eine Herzzelle, dass sie richtig Energie liefert natürlich, dass alles funktioniert, damit wir überhaupt laufen können, damit wir einen Sprint machen können. Aber auch in unseren Nervenzellen, unsere Neuronen sind ganz davon abhängig, also diesen vollgepackten Mitochondrien. Und wenn die nicht gut versorgt und nicht gut sind, dann können wir nicht richtig nachdenken, ja, oder auch viele andere Sachen nicht machen. Das Gehirn ist egoistisch und wenn das nicht genug Energie macht, dann sagt es gut, dann kriegst du immer auch keine Muskelenergie. Ne? Mhm. Ja, dann können wir auch nicht mehr laufen. Das heißt also, oft ist eine Erschöpfung nicht das Problem der Muskelkraft, vielleicht, sondern einfach die Erschöpfung des Gehirns, was dann einfach nichts mehr macht.
Darf ich nochmals ein bisschen fürs Verständnis? Ich kenne noch das Zellmembranpotenzial. Das heißt, wenn eine Zelle außen diese Minusladung hat, minus 80 Millivolt, glaube ich, ist es eine gesunde Zelle. Und je weiter die sinkt, desto eher neigt sie zu Entzündungen, zur Krankheit, zur Tumorzelle. Hat das auch mit der Mitochondrien drinnen zu tun, wie viel Energie die produzieren, damit dieses Zellmembranpotenzial steht?
Ja, ganz wichtig, genau, ist das Membranpotenzial, sozusagen der Mitochondrienmembran. Das, der Zellmembran ist auch wichtig, aber mehr das Mitochondrienmembran, weil das entscheidet ist, wie viel ATP produziert wird. Also wir haben ja eine innere Membran, der Mitochondrien eine äußere Membran. Das Membranpotenzial spielt eine richtige Rolle. Mhm. Die Vorstellung, dass jetzt wenig, also ein sehr niedriges Membranpotenzial, also ein zusammengebrochenes Membranpotenzial, jetzt wenig Energie macht, stimmt. Es ist aber nicht immer schlecht. Ja, oder dass sehr viel, ein hohes Membranpotenzial immer gut ist. Die Zelle versucht das immer so zu managen. Und wenn sie zu viel Sauerstoffradikale macht, dann lässt sie das oft durch die Membran durch und sagt, ich lockere mein Membranpotenzial. Ja. Das heißt also, man kann leider in der Mitochondrienmedizin oder Mitochondrienwissenschaft nicht immer sagen, also mit wenigen Ausnahmen, zu viel ist immer schlecht. Oder zu wenig ist schlecht. Ja. Es liegt immer die regulieren extrem. Die Zellen und die Mitochondrien müssen regulieren. Also zum Beispiel haben Tumorzellen haben ein sehr hohes Membranpotenzial. Trotzdem würde ich ja nie sagen, dass sie in Ordnung sind. Ja. Und zu niedrig, wie gesagt, klar, da können sie kaputt gehen. Manchmal macht die Zelle das aber extra, damit sie es regulieren kann. Ja. Und letztendlich schauen wir natürlich nach dem Membranpotenzial, sollte irgendwo in der Mitte liegen. Ein paar Zellen können immer rechts oder links daneben liegen, das ist kein Problem. Aber halt nicht die Masse. Ne?
Ich erinnere mich an ein Zitat von einem Nobelpreisträger, der Otto Warburg, wo er mal gesagt hat, dass eigentlich jede Krankheit aus einem sauren Milieu herauskommt. Und ich habe mal gelernt, ein saures Milieu ist ein Elektronenmangel, also heißt Energiemangel. Kann man diese Zusammenhänge machen, dass jede Krankheit aus einem Mangel kommt, aus einem Energiemangel?
Es ist natürlich jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber schlecht oder schlecht ausgedruckt ist es wirklich nicht, weil wenn die Mitochondrien nicht mehr die Energie produzieren können, dann versucht natürlich die Zelle über andere Wege die Energie zu produzieren. Mhm. Das ist natürlich so die bekannte anaerobe Glykolyse und die ist natürlich, macht viel, also ein saures Milieu. Mhm. So gesehen ist das durchaus richtig, dass es also mit einem Mangel zu tun hat. Ja? Also wie gesagt, die Mitochondrien arbeiten nicht richtig. Und der ATP-Mangel kommt manchmal nicht gleich. Das heißt einfach, es wird nicht, alles nicht richtig reguliert. Aber letztendlich ist es so, ja.
Jetzt gibt's ja, jetzt kommen wir eigentlich auf den Kern. Wenn ja für so viele Menschen heutzutage chronische Krankheiten haben und schwer krank sind, müsste man doch schauen, dass sie eine erhöhte Energieproduktion haben, damit sie sich selber eigentlich wieder gesund machen könnten. Wer sonst, wenn nicht der eigene Körper? Kriegt man, ist da die Forschung einfach noch in den Kinderschuhen, dass man die Mitochondrien stimulieren kann, mehr Energie zu produzieren?
Ja und nein mit den Kinderschuhen. Es ist... ja, die chronischen Erkrankungen, also sagen wir so, es ist durchaus gut, dass wir viele Medikamente haben gegen die chronischen Erkrankungen. Wenn jemand auf einmal einen Bluthochdruck hat von 200 zu 140 oder so etwas, ist natürlich ganz gut, dass wir sofort Blutdruckmittel haben, dass er nicht sofort ein aktuelles akutes Ereignis hat. Ja. Eine Frage, wenn auch Blutzuckerspiegel auf einmal sehr hoch sind, dass man sie erstmal reguliert durch Medikamente. Gar keine Frage, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber letztendlich sollte man doch sehen, wo liegt die Ursache und sagen, der Körper kann das eigentlich sehr gut regulieren. Natürlich gibt es einen Punkt, sagen wir mal, auf No Return, wo es sehr, sehr schwierig ist, wieder etwas rückgängig zu machen. Da kann man vielleicht noch sehen, dass es nicht schlimmer wird. Aber wenn man in den Anfängen, wenn die chronischen Erkrankungen entstehen oder die ersten Anzeichen da sind, dann ist eigentlich fast schon immer etwas zu spät. Aber trotzdem, dann sollte man gucken, gut, der Körper kann das sehr, also meistens noch sehr gut regulieren, oder zumindest, dass es nicht schlimmer wird, ja. Und dass man nicht jahrzehntelang dann sozusagen nur chronische, also nur Tabletten nimmt gegen die chronischen Erkrankungen. Mhm. Die eigentlich sehr, sehr viel bekannt, wie man das Mitochondrien aktivieren kann. Man muss nur diese ganzen Wissen eigentlich zusammentreiben und zusammentragen und konzentrieren und umsetzen. Also es ist nicht so, dass da wohl nichts bekannt ist. Es wird halt natürlich jetzt etwas komplizierter. Also es ist vielleicht auch manchmal etwas einfacher, vielleicht eine Tablette einzunehmen oder zu verschreiben, als jetzt sich in die Mitochondrien-Dynamik und Regulation einzuarbeiten und viel mehr kontrollieren. Aber das Wissen ist eigentlich da.
Aber wäre das nicht eigentlich die Basismedizin, wenn man sich viel, viel mehr mit diesen Mitochondrien auseinandersetzen würde?
Natürlich ist Mitochondrien, dass man das weiß, was sie sind, gehören natürlich zum Nährstoff. Klar, das in jeder Medizinausbildung, das ist richtig. Es wird aber letztendlich dann nicht so gelebt. Ja? Mhm. Also das ist natürlich sehr, sehr schade, dass man nicht in diese Grundlagen reingeht und das versucht umzusetzen.
Also
das natürlich etwas schwieriger ist.
Also ich habe schon richtig verstanden. Eigentlich wäre es die Basismedizin, sich mit dem zu beschäftigen, aber es wird nicht gemacht.
Ja. Genau, es gibt durchaus sehr viele Leute, auch Mediziner, die sich damit beschäftigen, auch verschiedene Habilitationsarbeiten, die ich auch kenne, die sind da und die zeigen natürlich auch, wie wichtig das alles ist. Aber wenn man die halt einsetzt, diese Mitochondrienmedizin, ist halt etwas komplizierter, komplexer. Nicht komplizierter, komplexer. Man muss sich eindenken und muss mehr verstehen. Also es ist so, leider wird das viel zu wenig gemacht, ja.
Bevor wir in die Mitochondrienmedizin eintauchen, wo Sie uns sicher noch einige Tipps geben könnten, die Frage, es gibt so viele Leute, die einfach nur so irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und sagen, damit steigert man die ATP-Produktion des Körpers, was ja von der Theorie her gut ist. Was halten Sie von solchen Nahrungsergänzungsmitteln, die mit solchen Aussagen daherkommen?
Also Nahrungsergänzungsmittel haben sicherlich ihren Stellenwert. Wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer jetzt kaum etwas esse oder nicht meinen Apfel esse oder sonst etwas, dann oder weiß, dass ich im Moment zu wenig Vitamin B12 aufnehme, dann ist sicherlich sinnvoll, das einmal zu ergänzen. Mhm. Ja, und sagen, dann nehme ich eben Nahrungsergänzungsmittel, die gut zusammengesetzt sind, um das einmal auszugleichen. Mhm. Ich kann natürlich auch frische Säfte kaufen oder wie auch immer, oder mir selbst pressen. Und aus sehr viel Gemüsearten, dann brauche ich keine Nahrungsergänzungsmittel. Es kommt immer darauf an, wie lebe ich selbst, ja, oder möchte ich es ergänzen. Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich sehr vielfältig. Ich kann sagen, welche, die zusammengesetzt sind aus ganz vielen Früchten, Obstsorten und so weiter, ja, die wichtigsten Sachen haben und mit Vitaminen angereichert sind, auch Vitamin D natürlich, oder ob ich nur ein bisschen Vitamin C oder ein bisschen Magnesium nehme. Ich muss schon wissen, wo ich selbst stehe. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Lutschtablette nehme, wo Magnesium draufsteht, weiß ich ja gar nicht, ob das reicht. Ja? Also wenn ich gut versorgt bin, dann brauche ich nichts mehr dazu. Und wenn ich aber ganz schlecht versorgt bin, reicht das vielleicht überhaupt nicht. Ja? Dann bringt es auch nichts, wenn ich also ein paar Milligramm Magnesium zu mir nehme. So gesehen, die Nahrungsergänzungsmittel haben durchaus ihren Stellenwert. Sie müssen aber sehr gut eingesetzt werden mit Wissen, ja, nicht einfach so mit einer Gießkanne. Mhm. Es geben durchaus neben Personen Nahrungsergänzungsmittel, die erschöpft sind, jahrelang und es verbessert sich nichts. Ja. Dann nehmen Sie vielleicht die falschen oder es wird nicht richtig koordiniert. Vielleicht haben Sie ganz viele niedrige Dosen oder auch zu hohe Dosen. Also Nahrungsergänzungsmittel, ja, man muss aber sich sehr gut überlegen, brauche ich das oder idealerweise mit einem Therapeuten zusammen.
Macht man das über die orthomolekulare Medizin, dass man so einen Mineralenspiegel festsetzt, oder geht es hier jetzt konkret um die Mitochondrien? Was brauchen die explizit?
Ja, also wenn ich jetzt, natürlich gibt es Analysen, das heißt, ich gucke im Blut, ob wir genug Vitamine da sind, Mineralspiegel da sind, die werden durchgeführt. Man weiß aber oft, dass das, selbst wenn es im Blut da ist, es wird eigentlich im venösen Blut getestet, wo eigentlich die Abfall, also abtransportiert wird. Man weiß, dass es aber nicht unbedingt widerspiegelt, was in der Zelle abläuft. Ja? Deswegen haben wir uns eigentlich mehr darauf konzentriert, wirklich die Funktion der Mitochondrien zu testen. Funktionieren sie überhaupt? Ja? Nicht einfach nur Vitamine dazu zu geben, sondern wie sieht es genau aus? Ne?
Jetzt kenne ich aber auch noch so Hersteller, die machen NADH oder Ubiquinol als Q10 und verschreiben das den Patienten zum Teil eben auch, um mehr Energie zu produzieren. Ist das etwas, was wirklich funktioniert, aber kurzfristig, oder was halten Sie davon?
Also wenn wir mal bei Kurz und Q jetzt bleiben, gibt es natürlich verschiedene Formen, ob es schnell aufgenommen wird, also Stichwort Bioverfügbarkeit, das heißt, kommt es überhaupt in der Zelle an? Ja. Da gibt es bestimmte Verbindungen, ja, die kommen dann in der Zelle an. Mhm. Das ist natürlich die Frage, normalerweise produziert der Körper selbst Kurz und Q10. Man muss halt die natürlich die Vorstufen selbst haben, man muss ihm natürlich Aminosäuren muss man ihm geben, sonst kann er es nicht machen. Natürlich kann man das mal kurzfristig geben. Aber man muss auch wissen, dass das genau fehlt. Ja, vielleicht fehlt das ja gar nicht. Mhm. Und wie es meistens so ist, wenn sie dann zu viel geben, kann es auch mal negative Folgen haben. Ja, oder wenn sie NADH geben. Erstmal ist NADH, kommt so nicht in die Zelle rein. Also ich habe noch keinen Mechanismus gefunden, keinen Transporter, der NADH komplett in die Zelle rein transportiert. Das heißt, es wird ja vorher abgebaut. Gut, man kann sagen, dann sind halt die Vorstufen da. Die kann ich auch über andere Vorstufen bekommen. Und immer eine Substanz zu geben, ist eigentlich bei diesem komplexen Bild der Mitochondrien, kann es eigentlich nicht sein. Ja? Dass ich nur eine Substanz sage, die Substanz bringt es jetzt.
Ja.
Ja, es ist immer ein komplexes Zusammenwirken. Mhm. Was nutzt die eine Substanz, wenn die nächste Substanz eines anderen Enzyms, was dann nachgeschaltet ist, gar nicht mehr da ist? Mhm. Also ich muss das ein bisschen in Zusammenhang sehen.
Großartig. Also
eine Substanz kann es nicht sein.
Mhm. Sie haben nochmals zwei Sachen schon gesagt, wo ich mein Herz gehüpft hat, nämlich Aminosäuren. Man hört von der einen Seite NADHQ10 geben, aber von Aminosäure hört man nie was. Und jetzt haben Sie endlich auch das Wort Aminosäure gesagt, wie wichtig das ist. Das danke ich ganz herzlich. Und dann haben Sie mal noch D3 erwähnt.
Ja.
Ich staune nur, gerade letztes Wochenende kam im Schweizer Fernsehen ein großer Bericht über D3, dass das unwirksam ist, dass das ein reines Placebo ist. Ich weiß nicht mehr. Es gibt tausende von Studien, die das Gegenteil sagen. Und immer wieder wird gegen dieses D3 gekämpft.
Also ich habe jetzt noch mal ganz kurz mitbekommen, dass es eine Studie gibt oder einen Bericht, der sagt, Vitamin D3 wäre nutzlos. Ich habe das jetzt nicht im Original gelesen, weil ich mache dann mal, dass ich wirklich die Sachen lese. Mhm. Also nicht nur im Glaube, der sagt das oder eine Studie oder eine Zusammenfassung, sondern ich lese dann die Originalpublikation. Das natürlich hat den Nachteil, dass ich mir etwas länger dran bin, also bis ich das dann durchgelesen habe oder auch übersehen habe, wo sind vielleicht die Mängel der Studie, wo sind Fehler passiert oder ist die Studie durchaus richtig durchgeführt worden, aber die Schlussfolgerung ist falsch oder die war auch richtig, aber derjenige, der sie gelesen hat, hat was anderes daraus geschlossen.
Ah.
Also so gesehen muss ich das natürlich dann lesen, um das zu beurteilen zu können.
Mhm.
Aber Vitamin D3 ist natürlich notwendig für viele Funktionen. Also es nutzt natürlich sicherlich jetzt nicht, wenn ich einem Menschen, der total ausgemergelt ist, vielleicht überhaupt nichts zu sich nimmt oder keine Vitamine nimmt, vielleicht nur etwas isst, was überhaupt leer ist an Vitaminen, an Mineralstoffen und sowas. Wenn ich dem jetzt nur Vitamin D3 gebe, okay, dann wird das nicht funktionieren. Ja, also wie gesagt, ich muss das zusammen machen. Aber Vitamin D3 ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben selbst mal eine Studie mit meinem Mitarbeiter. Es ist ein Mitarbeiter aus Äthiopien. Und in Äthiopien haben wir uns zwangsläufig etwas mit Tuberkulose beschäftigt. Und ich habe auch einen Doktoranden gehabt aus Tansania. Der kommt demnächst auch wieder hierhin nach Deutschland. Der haben wir uns dann auch mit unter anderem mit Tuberkulose beschäftigt. Und ich habe den einfach auch mal gefragt, warum denn jetzt Tuberkulose noch so ein riesiges Problem ist, obwohl die Personen oder die Menschen dort durchaus gut ernährt sind. Ja, also sie haben ja nicht mehr Hunger wie früher, war es eine Krankheit der Armen. Und jetzt aber eigentlich kann es das eigentlich nicht mehr so sein. Und es hat sich wirklich gewechselt. Und zwar, wir haben auch Vitamin D3-Spiegel bestimmt. Und die Studie ist publiziert. Und alle Tuberkulose-positive Patienten haben unterirdische Vitamin D3-Spiegel. So, gut, das kann man sagen, das ist eine Verbindung. Erstmal, man sieht eine Verbindung, aber ob es wirklich ein kausaler Grund ist, wissen wir nicht. Das ist vollkommen richtig. Dann gibt es aber in Südafrika, haben sie das Studien gemacht und haben TB, also Tuberkulose-Patienten, aufgeteilt, welche, die natürlich ihre Medikamente bekommen haben, weil die wirklich krank waren, aber einmal plus und einmal ohne Vitamin D3. Und das ist eine sehr gute Studie gewesen, die gezeigt hat, dass der Arm mit Vitamin D3-Substitution, dass sie viel schneller die Tuberkulose losgeworden sind, also erstmal nicht mehr infektiös sind. Also da hat man durchaus schon gesehen, dass Vitamin D3 ganz wichtig ist. Dann ist natürlich die Frage, gut, warum gerade Afrika, warum haben die so geringe Vitamin D3-Spiegel? Klar, die Personen dort sind etwas dunkelhäutiger, ganz klar, weil sie ja sonst die Sonnenstrahlen, hätte sonst negative Auswirkungen. Ja, das ist auch, hat ja auch alles seinen Sinn. Aber sie haben ihre Lebensweise verändert. Mhm. Wenn sie früher durchaus draußen waren, haben sie jetzt sozusagen, dass sie sich also in Häusern verstecken oder sind und gar nicht mehr rausgehen. Das heißt, wenn sie ein bisschen rausgehen, sind sie ja sozusagen, kriegen sie kaum Vitamin D3-Produktion, weil sie ja eben die dunklen Hauttypen haben. Ja? Also durch eine Veränderung der Lebensweise und auch dann noch der Nahrungsmittel, die jetzt weniger Vitamin D3 haben, auch wenn das ein geringerer Teil nur ist, der über die Nahrung aufgenommen wird, hat sich das also ganz anders verschoben. Ja? Und das Tuberkuloseproblem ist wieder ein riesiges Problem, aber aus anderen Gründen.
Mhm. Mhm. Ganz spannend. Nochmals zurück zu den Mitochondrien. Was können Sie eigentlich Menschen empfehlen, grundsätzlich Gutes zu tun für ihre Mitochondrien? Gibt es da irgendwelche so pauschalen Empfehlungen?
Ja, es gibt sogar ganz pauschale Empfehlungen, die wahrscheinlich keiner gerne hören wird, will.
Jetzt bin ich gespannt. Spazieren gehen. Sport.
Genau, also spazieren gehen an die frische Luft, immer ein bisschen mehr steigern, also nicht ganz so langsam gehen, also ein bisschen, dass man sich durchaus schon mal ein bisschen mal außer Atem bringt, also nicht zu doll, also nicht jetzt Leistungssport machen, also nicht jetzt sagen, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag nur im Büro gearbeitet, jetzt mache ich aber Leistungssport, das ist das Verkehrte, aber wirklich so das Spazieren gehen, mehrere Stunden, also mehrmals in der Woche, dann durchaus auch mal ja, fasten, auch wenn man das nicht so gerne macht. Das liegt ganz einfach daran, dass sich dann die Mitochondrien, die nicht so intakt sind, selbst verdauen, also das ist Fachausdruck Mitophagie, das ist sehr schön, also sehr schön gezeigt worden, auch in der Literatur. Das heißt, dann regenerieren sie sich selbst wieder. Also so gesehen, Fasten ist zwischendurch auch mal sehr, sehr gut.
Einmal im Monat oder einmal im Jahr?
Ja, so gut, es kommt jetzt darauf an, ob Sie jetzt sagen, Sie fasten jetzt einmal in der Woche einen Tag oder ob Sie sagen, Sie machen mal eine Fastenkur von einmal im Jahr.
Okay.
Das müssen wir nochmal sehen, was das Bessere ist. Aber man kann das ja so ein bisschen aufteilen. Mhm. Ja. Also die 16-8, gut, das kann man, also 16 Stunden essen, ne? 8 Stunden, nein, umgekehrt.
Umgekehrt.
Nichts essen, 8 Stunden das Essen. Ja, das kann man auch mal machen, hat aber nicht so diese Wirksamkeit wie viel Fasten, ne? Ist also auch nicht schlecht, ne? Aber das kann man ja alles mal so ein bisschen mischen. Und dann natürlich gucken auf die Nahrung durchaus, was isst man, ja? Sind es wirklich vitaminreiches Gemüse? Oder natürlich wissen wir, dass das Gemüse auch manchmal nicht mehr so reich ist an bestimmten Nährstoffen. Das kommt manchmal an den Beispielen Tomate. Da gab es mal einen sehr schönen Bericht oder richtig chemische Analyse der Tomaten. Das war wirklich total unterschiedlich, ja, woher die Tomate kam, als ein Beispiel. Aber man kann auch wirklich Gemüsesäfte oder so, das essen, Sauerkraut, vergorene Sachen. Also das ganz allgemeine Gute. Normale, dann natürlich aber auch vielleicht auch mal genug schlafen oder nicht sich, ja, sich über Sachen natürlich freuen. Ich weiß, dass es jetzt ein Schlagwort ist, Aufmerksamkeit. Das ist jetzt im Moment wie sowieso innen, das heißt, glaube ich, ein bisschen anders. Aber einfach sich freuen, wenn draußen die Vögel sind. Ja? Im Herbst haben sie es mal gesehen, wenn sie anfangen, die Formationsflüge zu machen. Das ist ganz einfach toll, das mal zu sehen, ja?
Ja, ja.
Wenn sich dann in Bäumen versammeln, also einfach mal, dass man so einen Blick dafür hat, ja. Und dann halt ein bisschen abschaltet, also diese Freude hat und dann halt gut schläft. Nämlich im Schlaf, das muss man wissen, regenerieren sich wirklich die Mitochondrien. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also ein guter Schlaf zu haben, ist ja auch heutzutage wieder ein großes Problem, was die Menschen aber haben. Ha?
Ja, das Schlaf und so, das wird unterschätzt. Das ist wirklich eine Regeneration, da wir schalten die Mitochondrien auf einen ganz anderen Metabolismus um und das ist notwendig für die gesamte Regeneration.
Sie haben so schöne Sachen jetzt vorne aufgezählt, die ich einfach so toll finde, weil das wirklich die Basis ist. Gute Ernährung, Bewegung, zur Ruhe kommen, Freude zu haben vor singenden Vögeln, das sind so Dinge, die wirklich das Herz zum Hüpfen bringt. Und dass das einen Einfluss hat auf die Mitochondrien, finde ich einfach nur großartig, oder? Und hier wieder mehr Aufmerksamkeit zu geben, finde ich toll. Ich habe aber noch eine Frage, auch wenn die Zeit schon wieder knapp ist. Man redet ja auch immer von der Zellalterung. Wie alt kann eigentlich eine Zelle werden?
Und das hängt darauf an, welche Zelle es ist. Es gibt Zellen, die sehr schnell wirklich wieder erneuert werden. Also unser ganzes Immunsystem hat ja Stammzellen. Also unser Immunsystem, es gibt ein paar Zellen, das sind die sozusagen Memory-T-Zellen, ja, die lange leben können, jahrzehntelang. Alle anderen werden sehr schnell immer wieder aussortiert und wieder neu produziert von unserem Knochenmark, also wo wir die Stammzellen haben. Wir haben im Körper, gut, dann gibt es natürlich die Nervenzellen, die sind sehr, sehr langlebig, ja, die werden nicht sofort wieder erneuert, die können sehr lang leben, werden aber auch erneuert. Und wir haben eigentlich in unserem Körper ganz, ganz viele Stammzellen. Das hat mich eigentlich auch mal erstaunt, wie viele Stammzellen wir eigentlich haben. Wir haben also das Potenzial der Erneuerung. Das Problem ist dann einfach nur, dass die Stammzellen zum Schluss auch nicht mehr so gut sind. Das liegt natürlich auch an den Mitochondrien wieder. Also da müssen wir uns ja auch sich drum kümmern. Dann können sie nämlich nicht mehr sich differenzieren, ja, also nicht mehr das Organ und der neu bilden nur die Zellen. Also wir sind eigentlich sehr gut bestückt mit diesen Sachen.
Aber die Frage ist immer wieder, wenn ich jetzt aufs Alter gehe, die Leute wollen ewige Jugend haben, sie wollen nicht alt werden. Ist da irgendwo in der Wissenschaft drin Technologien, Ideen vorhanden, dass man eine Zellälterung eigentlich stoppen kann oder der Regenerationsfluss so hochhalten kann?
Ja, da sind etliche Gruppen dran, sehr interessante Ansätze, muss ich sagen. Man sagt ungefähr, also es wäre kein Problem, so 120, 130 Jahre fit zu werden. Also fit, also 130 Jahre alt zu werden und trotzdem fit zu sein.
Wow.
Das ist so die Lebensspanne, die so kein Problem bieten sollte. Und es gibt sehr, sehr viele Ansätze. Das ist also, das schaffen wir jetzt nicht in der Kürze, aber es gibt sehr interessante Ansätze. Und zwar ist es einfach zum Beispiel die Immunoseneszenz, also die Alterung, wie Sie auch sagen, Zellalterung aufzuhalten oder zu verzögern, das sind die Telomere, spielen eine Rolle, das sind bei der Epigenetik. Also es sind ganz viele Ansätze, die vielversprechend sind. Ja.
Weil es gibt ja da noch so ein Tier, ich muss noch mal lesen, das heißt Nacktmulle, oder?
Die Nacktmulle, ja.
Das ist doch ein furchtbar scheußliches Tier, wenn man so sagen darf. Aber das hat ja auch eine ganz spezielle Eigenschaft, dass es eben mit der Zelle, das wird nicht älter oder was ist da speziell?
Also die Nacktmulle, die haben wir aus dem äthiopischen Hochland nach Deutschland geholt und haben dort aber auch die Studien gemacht, also mit meinen Doktoranden natürlich. Das ist ein Tier, was normalerweise eigentlich nur 5 Jahre alt werden sollte. Es wird aber 30 Jahre alt. Also können Sie, ganz fantastisch alt. Es stirbt aus voller Gesundheit. Ja? Also es lebt und dann stirbt es. Und es ist, es bildet keine chronischen Erkrankungen. Also wir haben es, also auch andere Gruppen interessieren sich dafür. Sie haben versucht, ihm Krebs zu induzieren, andere chronische Erkrankungen, die man von anderen Tiermodellen kennt. Ja. Es hat nichts funktioniert.
Das blieb gesund. Das Tier blieb gesund.
Das Tier blieb gesund, ja. Ist gesund. Und wir haben geguckt, woran liegt es? Gut, es hat eine bestimmte Hyaluronsäure, es hat bestimmte Eigenschaften, ja. Da sind wir auch dran. Es hat auch ein bestimmtes Darmmikrobiom. Auch das ist natürlich, spielt eine Rolle. Man kann nur sagen, das Tier ist fürchterlich hässlich.
Ja, aber wegen dem bleibt es nicht gesund.
Also, man kann nicht alles haben.
Aber hier sind Forschungen dran, das zu entschlüsseln, wenn man ja weiß, wie das Tier ständig gesund bleibt, trotz Krankheiten, das injiziert wird, dann ist ja das ja für uns, für die Zukunft, für die Menschheit ein wunderbares Geschenk, wenn man diesen Schlüssel hätte.
Ja, ist es. Also es forschen gar nicht so viele Gruppen an dieser Nacktmulle, aber es ist sehr interessant. Ja, genau, man hat so ein paar Ansatzpunkte, wo man sehen könnte, vielleicht, warum ist es das. Aber das müssen wir noch in Zukunft sehen. Aber vollkommen richtig, die Nacktmulle ist sehr interessant. Und das ist ja auch immer überhaupt die Vorgehensweise, dass man schaut, welche Tiere oder Pflanzen, aber jetzt eher Tiere, haben bestimmte Eigenschaften und warum haben sie das, ja, oder... Und wie kann man es herausfinden, dass eben genau das funktioniert und sie eben diese Krankheit nicht bekommen? Ne?
Ich bin mir gerade am Überlegen, ob wir die Sendezeit einfach verdoppeln und weitermachen, weil wir gerade so schön im Gespräch sind, oder ob wir ein kurzes Break machen, oder ziehen wir es durch?
Wir können es durchziehen.
Ja, also gut, dann bleiben wir dabei. Dann bitte reden Sie noch ein bisschen mehr über diese Nacktmulle und was ihr da alles forscht.
Also die Nacktmulde im Moment haben wir sie zwar, wir züchten sie weiter, wir füttern sie. Wir versuchen auch ein bisschen das Futter zu verändern, um zu gucken, ob sie dann vielleicht nicht mehr so fit ist. Also das wäre dann sozusagen mehr die Darmzusammensetzung.
Ja.
Aber auch wir haben die Pflanzen natürlich auch geholt aus Äthiopien, das war gar nicht so einfach. Die fressen eigentlich und schauen nach, was haben die vielleicht für bestimmte Stoffe drin. Also kann man daraus vielleicht jetzt ein Elixier machen für uns, auch für uns Menschen, ja, dass bestimmte Stoffe drin sind, die für uns gut sind. Das schauen wir ein bisschen nach. Es gibt ein bestimmtes Molekül, was sie in ihrem Blut haben. Das ist aber auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gefunden worden. Gucken, ist das vielleicht? Ja, also wir gucken so verschiedene Ansätze an. Das ist mal ein bisschen auf Sparflamme, die Nacktmulde, aber müssen sie wieder konzentriert bearbeiten.
Ich meine, das ist ja ein unendlicher Schatz, der uns die Natur eigentlich geschenkt hat, wenn ich mir das so überlege. Ich meine, es könnte ja sein, dass es daraus eine Injektion gäbe, die man einem Menschen geben könnte und letztendlich diese Injektion eine Krankheit eines Menschen wieder ausgleichen könnte. Wenn ich ja sehe, dass das Tier selbst mit einer Krankheit injiziert gesund bleibt, könnte es ja der Umkehrschluss auch umgekehrt sein.
Ja, da kann man sich verschiedene Sachen vorstellen. Vielleicht das Einfachste, einfach, dass man guckt, was ist es eigentlich überhaupt? Ja, was frisst es? Also setzt man nicht jetzt. Und sind da bestimmte Stoffe drin, die sehr gut dafür sind? Oder sind es bestimmte Stoffe in seinem Blut? Gut, man kennt schon einige Hinweise. Ja, das ist richtig, ja, das ist wichtig.
Wie kommt man auf diese Nacktmulde oder auf andere Schätze der Natur? Wie werden Sie darauf aufmerksam gemacht, um hier Forschungen zu betreiben?
Also die Nacktmulde, da muss ich sagen, da bin ich, hatte ich vorher noch nichts von gehört. Mir wurde es vorgestellt von jemand, der auch hier promovieren wollte. Das sind sozusagen Austauschprogramme. Und da muss man immer sagen, ja, man ist damit einverstanden oder nein, oder man gibt ihm Platz und sorgt dafür, dass er natürlich dann auch die Experimente machen kann. Und das fand ich halt ganz interessant. Also ich muss dann beurteilen, könnte das was sein, ne? Selbst wenn es komisch sich anhört. Habe ich mehrmals, dass welche gesagt haben, sie wollen kommen. Dann sage ich, gut, das Thema jetzt, das vorgeschlagene Thema, nee, das machen wir nicht, besser was anderes. Aber in diesem Fall war, ja, hört sich sehr interessant an. Wir gucken mal, was wir daraus machen. Ja. Mhm. Und so bin ich halt auf die Nacktmulde bekommen. Mhm. Dann gucke ich nach und sage, ja, es könnte ganz interessant sein.
Ich habe mal gehört, dass ja sehr viele, dass ja eigentlich die Pharmazie ja sehr große Geldgeber sind ja auch, um Forschungen zu betätigen und die natürlich auch Interesse haben, letztendlich ein Produkt zu haben, das man patentrechtlich schützen kann. Inwiefern ist das eigentlich immer so oder habt ihr auch die Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln in der Forschung, die wirklich jetzt einfach rauskommen als richtige Naturgeschenke?
Also wir haben auch die Möglichkeit, Produkte zu entwickeln. Das wäre kein Problem, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der daran interessiert ist. Mhm. Es gibt also durchaus auch Forschungsprogramme, die sind so ausgelegt, dass man eben mit der Industrie zusammenarbeitet. Also wenn man an einer wissenschaftlichen Abteilung arbeitet, mit denen zusammen, mit dem Ziel, ein Produkt zu machen. Da habe ich durchaus mehrere Projekte, es ging eher mehr der Diagnostika, also jetzt nicht unbedingt ein Produkt, aber auch das kann man machen. Dann muss man halt sagen, was möchte man und dann muss man das versuchen zu beantragen und die Geldgeber zu überzeugen. Da gibt es aber jetzt in Deutschland durchaus vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Programme, um das zu machen.
Wenn ich jetzt Sie gerade so da habe und Sie so ein bisschen visionärhaft in die Zukunft blicken, was meinen Sie, wohin geht da die Reise in der Medizin zusammen jetzt mit dieser Forschungsvielfalt, die da ansteht? Sie sehen ja die Dinge so vieles.
Also die Medizin kann eigentlich viel, viel mehr, als sie im Moment eigentlich tut. Mhm. Also jetzt schon, es gibt Schätze an Publikationen, an Informationen. Man müsste ganz einfach wirklich verbinden, das, was jetzt die Medizin macht, klar, gar keine Frage. Sie hat ihre ganz tollen Errungenschaften. Wenn ich auch an die ganzen chirurgischen Möglichkeiten denke, sagenhaft, traumhaft.
Ja.
Und das aber verbinden mit anderem Wissen aus der Grundlagenforschung, also dass das noch effizienter ist, dass man es noch viel, viel besser verbinden kann, vor allen Dingen im Rahmen der chronischen Erkrankungen. Ja.
Also wenn diese vielen Experten mehr miteinander zusammenarbeiten würden, hätten wir wahrscheinlich hier genau diese Medizin, oder?
Ja, genau. Ich sage mal, ich arbeite sehr gerne interdisziplinär.
Ja.
Das ist so über die Fächer hinweg. Ich habe immer geguckt oder schaue immer noch, was gibt es für andere Methoden? Können sie mir helfen? Das heißt also, das ist auch in der Art, wie man durch die Literatur schaut. Das geht ja heute natürlich viel einfacher als früher. Man kann ja einfach ein Stichwort eingeben. Aber es ist natürlich auch gefährlich, einfach nur ein Stichwort einzugeben, weil dann nur das ausgesprochen wird, was man im Moment lesen möchte, sondern es ist immer so gut, dass man einfach sagt, man nimmt eine ganz andere Zeitschrift und guckt mal, was ist denn da überhaupt Interessantes drin. Ne? Mhm. Also jetzt nicht sagen, mal ein Stichwort, mit dem ich immer arbeite, sondern mal über den Tellerrand hinausschauen. Was ist überhaupt gemacht? Kann das vielleicht auch nützlich sein? Mhm. So. Ich habe jetzt aber auch gelernt von einem Gespräch, dass es also nicht nur interdisziplinär, sondern transdisziplinär eigentlich super wäre. Und das stimmt eigentlich auch, dass man eigentlich aus verschiedensten Ländern auch Wissenschaftler, dass man sich zusammensetzen sollte auf verschiedenen Gebieten, natürlich nicht nur innerhalb von 2 oder 3 Gebieten und schauen, was kann man eigentlich alles machen. Ne?
Ich hatte gerade letzte Woche den Professor Urs Gruber bei uns und der hat mir gesagt, die WHO hat das auf der Traktandenliste drauf, diese Naturgeschätze, also diese Rosinen der Medizin, die auch weit in die Grenzwissenschaft reingehen, zusammenzunehmen als eine einheitliche Weltmedizin. Und da musste ich auch sagen, hey, da hüpft mein Herz, dass die WHO solche Sachen auf der Traktandenliste hat. Großartig.
Ja, das ist fantastisch. Mhm. Ja. Das ist auch der richtige Weg.
Jetzt noch die Frage, wenn ich jetzt noch in die Psycho reingehe, zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie oder in die Psychosomatik oder in die Psychoneuroendokrinologie, wo es ja alles auch gibt, wo man Einflüsse der Psyche auf die Gesundheit sieht. Haben Sie dieses auch schon mal untersucht, wie die Mitochondrien reagieren? Weil Sie haben vorhin das Pfeifen der Vögel erwähnt. Da muss ich ja davon ausgehen, dass ja da hier sofort auch ein Zusammenhang besteht zu den Mitochondrien. Nur schon die Freude.
Ja, also Psychologie und Psychiatrie habe ich nicht studiert. Das ist also ein Gebiet, wo ich nicht wirklich gut bin. Mhm. Aber ich weiß inzwischen, dass es sehr wichtig ist, vor allem die Verbindung. Und ja, die Mitochondrien haben erstaunlicherweise ganz viele Rezeptoren. Und eben für Rezeptoren für Neurotransmitter. Also das, was eigentlich auch von unseren Gefühlen her oder wie auch immer vom Gehirn oder von Transmittern, von Angst und so weiter Gefühlen ausgeht, haben die einen Rezeptor und reagieren darauf. Mhm. Ja, und deswegen ist diese Verbindung durchaus wichtig. Also wenn mir jetzt eine, man muss es genau beachten. Man muss sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wenn man jetzt jemand krank ist oder so, das muss man in beide Grundlagen sehen. Also ist etwas, sagen wir ganz gesagt, in der Psyche etwas, also Angstzustände und wie es im Körper. Also ich darf mal ein Beispiel nennen.
Bitte.
Also das war also ein Schlüsselereignis, wo ich sagte, ja, die beiden haben wirklich was zu tun, die Psyche im Körper oder so Psychosomatik, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Und zwar habe ich mich beschäftigt einfach mit der Frage, wie kann ich genau feststellen, ob der Energiegehalt einer Zelle korrekt ist, also das ATP. Und darauf bin ich natürlich gestoßen, dass sich das ATP eigentlich in der Zelle kaum ändert. Es wird also wirklich reguliert. Fragen Sie jetzt mich nicht in Details, es ist traumhaft, wie es reguliert wird. Also es muss etwas ganz Wichtiges sein in unserem, also in unserem Dasein, dass das so reguliert wird. Sonst würde die Zelle nicht so einen Aufwand dafür betreiben. So. Man muss vielleicht jetzt wissen, dass wenn das ATP zu viel produziert wird, dass es dann schädlich ist. Dass es wieder abgebaut wird, braucht Energie. Also zu viel ATP ist schlecht. So, jetzt testet die Zelle immer über Sensoren, hat sie genug ATP, muss sie mehr produzieren, reicht es aus, wieder mehr oder weniger. Und diese Regelung wird bei einer Sache ausgesetzt. Die wird ganz einfach gestoppt. Und zwar ist, wenn ein Adrenalinstoß kommt. Das ist eine Überlebensstrategie von früher. Das heißt, je nachdem, wo sie gelebt haben, unsere Vorfahren, wir sehen einen Tiger, einen Löwen, wie auch immer. Das heißt, in dem Moment ist klar, sie brauchen ganz viel Energie, sonst können sie nicht weglaufen, sie verstecken oder sonst etwas machen. Das heißt, wir würden nicht mehr hier heute sitzen, wenn das System nicht funktionieren würde. Das heißt, es wird ganz, ganz viel produziert, weil der Körper ja weiß, es wird gleich in den nächsten Minuten verbraucht.
Ja.
So. Dieser Mechanismus ist heute immer noch da. Und das waren ganz tolle Versuche, die gemacht haben, auch mit Rhesusaffen und auch mit Zellkulturen noch im Menschen, dass man sieht, wenn dieser Mechanismus kommt, dann produzieren wir ganz viel ATP. Aber wir sitzen heute vielleicht vor unserem Fernseher oder vor unserem anderen Schreibtisch und laufen danach aber nicht mehr ums Haus. Ja? Wir sitzen da und das ATP wird nicht verbraucht. Also muss es dann reduziert werden und diese Abbauproduktion ist schädlich für uns. Einmal kein Problem. Aber wenn das ständig ist, ja, also eine ständige Stresssituation, dann schädigt es dann durchaus dann die Mitochondrien. Ja. Also, wenn man sich aufregt, am besten einmal ums Haus laufen.
Das ist ganz eine wichtige Empfehlung jetzt auch gewesen. Reagiert der Mensch auch schon beim Fernsehschauen, wenn da irgendwie so ein Krimi ist und er sich irgendwie aufregt und? Ich meine, das ist ja das Abendverhalten. Ich habe gelesen, irgendwie der durchschnittliche Deutsche ist 5 Stunden täglich am Fernsehen, Schweizer wahrscheinlich auch. Und wenn jetzt so eine Phase ist, wenn es Krimis nach oben geht, müsste er eigentlich auch diese ATP-Produktion abbauen durch Spazierengehen kurz nach dem Fernsehschauen. Eigentlich schon, oder?
Eigentlich schon.
Macht er nicht, geht also, ins Bett und schläft.
Sehr viel Einfluss ist auf die Mitochondrien. Wie gesagt, der Körper kann unwahrscheinlich viel kompensieren, aber was dann zu viel ist, ist dann zu viel.
Das war jetzt doch ganz eine spannende Geschichte, liebe Frau Dr. König. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Erläuterungen und auch zu diesem Tier, was es da gibt und uns doch sehr viel Hoffnung macht, was alles noch in der Zukunft kommen möge. Wenn Sie noch aus dem Nähkästchen plaudern, ist noch irgendwas, was Sie jetzt gerade so im Petto haben, wo nächstens so ein bisschen für Aufsehen erregt?
Nein, wir konzentrieren uns im Moment ein bisschen auf unsere Mitochondrien, um bessere Teste zu entwickeln, beziehungsweise um zu sagen, nicht nur zu testen, wie die Mitochondrien sind, sondern auch zu sagen, was mache ich denn da? Ja, was ist der richtige Weg? Das gehen wir ein bisschen mehr an, dass die Therapeuten oder die Ärzte oder die Welt natürlich durchaus braucht. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die intermittierende Hypoxie-Hyperoxie-Therapie demnächst.
Ah, die IHHT, Intervall.
Ja, die IHT, genau.
Ach, da hat die auch Einfluss auf die Mitochondrien. Ja, kenne ich.
Aha. Ja, das ist sicherlich eine ganz tolle Methode, aber man muss natürlich auch wissen, bei wem man wie lange was anwendet. Ja, also, wie kann ich genau feststellen, bei welchem vielleicht Biomarker, dass er jetzt genug hat oder wie er eingestellt werden muss, damit es auch wirklich das erzielt, was man sich ersehnt, ja, damit. Also haben wir jetzt einen Sportler, der jetzt einfach leistungsfähiger sein will, hat man einen kranken Menschen, der einfach seine chronische Erkrankung wegbekommen möchte oder lindern möchte. Also sind ja ganz verschiedene Ausgangssituationen. Und je nachdem, wo man gerade steht, reagiert natürlich auch der Körper, auch die Mitochondrien natürlich, das ist ja eine Umschaltung, anders auf diese IHT. Und da versuchen wir es also wirklich, die Wissenschaftlichkeit da reinzubringen in die IHT halt. Dann gibt es sicherlich auch verschiedene Ozontherapien, die sicherlich auch ihren Stellenwert haben. Wie gesagt, man muss immer alles dann richtig anwenden, klar. Jetzt auf dem Doktoranden-Sektor macht sich jetzt im Moment ein bisschen Ruhe, weil wegen dem Lockdown jetzt gerade können die Leute im Moment nicht aus Tansania oder Äthiopien hier kommen, also um ihre Forschung weiterzumachen. Das wäre es eigentlich so ganz, ganz, ganz grob.
Darf ich vielleicht noch, was jetzt, wo wir bei IHHT waren, noch eine Brücke aufmachen, und zwar zur Sauerstoffversorgung. Wenn die Lunge optimal Sauerstoff zur Zelle transportiert, produziert sie dann automatisch auch mehr Energie?
Nein, das ist nicht automatisch, aber es ist die Voraussetzung, damit überhaupt alles richtig funktioniert, damit genug Sauerstoff an die Zellen rankommt. Mhm. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Sauerstoffversorgung nicht da ist, dann nutzen auch bestimmte Mikronährstoffe nichts. weil ja das überhaupt nicht verwendet werden kann. Also die Mitochondrien brauchen den Sauerstoff und in bestimmten Geweben haben wir halt sehr wenig Sauerstoff. Mhm. Wenn dieser Sauerstoff, der dann sehr gering ankommt, dann noch für andere Prozesse verwendet wird, dann haben die Mitochondrien, selbst wenn sie wollen, nicht mehr genug Sauerstoff. Also es ist oft nur gedacht, oder es ist so der Glaube, dass der Sauerstoff nur in die Mitochondrien geht. Das stimmt nicht. Es gibt in unserem Zytosol, in unseren Zellen, auch Enzyme, die brauchen ganz viel Sauerstoff, die haben nichts mit Mitochondrien zu tun. Und diese Enzyme werden hochreguliert, wenn wir viel Pestizide haben, Schwermetalle haben und so etwas. Und jetzt noch wieder auf die Sauerstoffversorgung. Ja, wir brauchen eine sehr gute Sauerstoffversorgung und das ist eigentlich sehr wichtig, zum Beispiel auch beim Spazierengehen oder im Wald. Das ist ganz einfach durch die ätherischen Öle, die 2 Stunden Waldspaziergang, dass ganz einfach alles weitgestellt wird und dann die Versorgung des Gewebes sehr gut stattfindet. Mhm. Oder kalt duschen, ja?
Oh, ich weiß, da bin ich ein Weichei. Hat ja Kneipp schon gesagt. Es ist extrem gesund.
Das kenne ich noch von meinem Vater aus.
Oh, ich wollte eigentlich noch in die Dunkelfeldmikroskopie rein. Wenn ich dort immer wieder schaue, wenn Menschen Elektrosmog ausgesetzt sind, dass sich diese Blutkörperchen so verklumpen zu einer Geldrollenbildung. Und dann legen sich solche Menschen zum Beispiel auf eine Magnetmatte und sofort ist dieses Blutbild wieder anders. Kann man dann sagen, dass diese Geldrollenbildung tatsächlich verhindert, dass optimal die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden? Ist das eine Aussage, die man machen darf?
Ja, die ist ein bisschen vereinfacht. Geldrollenbildung sollte nicht sein. Und wenn die aufgelöst wird, ist natürlich etwas Gutes, gar keine Frage. Mhm. Aber es kann mit verschiedenen Sachen zusammenhängen. Es kann Sauerstoff sein, es können bestimmte Oberflächenmoleküle sein, es können bestimmte Stoffe im Blut sein. Aber man kann festhalten auf jeden Fall, dass eine Geldrollenbildung nicht optimal ist. Etwas sagt, dass im Blut etwas nicht optimal läuft. Und wenn die aufgelöst wird, ist auf jeden Fall etwas Positives.
Weil ich hatte das schon mal getestet, und zwar haben wir Dunkelfeldmikroskopie gemacht. Dann war das Geldrollenbildung, dann habe ich mich auf eine Magnetmatte gesetzt, eine schwache Magnetmatte, habe es wieder gemessen, es war sofort gut. Kam ich wieder weg, habe das Handy in die Hand genommen, war sofort wieder Geldrollenbildung.
Gut, wenn das sofort so ist, da muss man überlegen, über welchen Mechanismus läuft das ab. Ja, das hört sich doch eher an, als ob das über elektromagnetische Verbindungen irgendwie ist, über elektromagnetische Strahlen oder so, nicht Strahlen, nicht elektromagnetische Wellen ist. Also, dass der Sauerstoff dann sofort wieder mehr ist, ist möglich.
Kann man nicht erzählen. Ja, muss man mal untersuchen. Das sind so kleine Tests, die ich mal gemacht habe, wo ich nicht weiß, was ich davon halten sollte. Auch in Bezug auf Elektrosmog, wie stark hat das Einfluss auf die Sauerstoffversorgung? Weil ich immer wieder sehe, die Geldrollenbildung ist immer wieder da.
Also wenn man das wirklich standardisiert macht und sagt, ja, das ist also einwandfrei getestet, dann muss man das natürlich so wahrnehmen. Also es ist ja auch mal, dass man sagt, ich beobachte etwas, und sagt, ist das korrekt genommen worden, diese Beobachtung, oder ist die natürlich etwas beeinflusst? Und dann muss man sagen, warum kommt das so? Das ist schon durchaus eine legitime Vorgehensweise oder eine Vorgehensweise, die man so tun sollte. Also wenn man etwas beobachtet, dann muss man sagen, ist es kausaler Zusammenhang, woran kann es liegen? Ist es ein Störfaktor, der es halt verursacht? Also da fängt man eigentlich an. Das sind ja die, dass man eigentlich auf 2 Wege eigentlich in der Medizin oder in der Wissenschaft arbeiten kann. Und ich habe beide Wege eigentlich beschritten. Man kann sagen, ich fange richtig Grundlagenforschung an. Also ich gucke im kleinsten Molekül und was so passiert. Verliere in dem Moment aber den großen Überblick. Also ich gucke wirklich nur ganz im Detail. Ist vollkommen wichtig. Und kann dann vielleicht aber, wenn man weiterarbeitet, gucken, kann man das, was man jetzt gesehen hat, irgendwo verwenden. Gut, da muss man auch natürlich dann die anderen Krankheitsbilder kennen und so weiter. Die andere Seite ist, man geht genau umgekehrt und sagt, ich gehe von einem Krankheitsbild aus, sehe Beobachtungen und gucke, wie kann ich das erklären, gehe dann nach unten. Ja. Idealerweise ist, geht man beide Wege fast gleichzeitig. Man nähert sich einmal von der Grundlagenforschung an und von dem klinischen Bild. Ja, und versucht dann, die Lösung zu finden.
Ganz spannend. Also noch was. Herzlichen Dank. liebe Frau Dr. König, und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir durften Ihnen da einmal ein Bild einer Wissenschaftlerin vermitteln, zu zeigen, wie sie so denkt, wie sie ihre Arbeiten macht, wie sie Forschungen betreibt und wie einfach die ganze Mitochondrien doch sehr ein komplexes Bild ist, wo einfach ein bisschen zu supplementieren nicht immer einfach die richtige Lösung ist. Und abends noch einen Spaziergang zu machen, um den Stress loszuwerden. Das sind so wunderbare Tipps gewesen, die wir heute gehört haben. Ich hoffe, Sie setzen das entsprechend um und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.